Vor uns sitzt ein Live-Gast, und zwar der Mari von der Informationsstelle Militarisierung hier in Tübingen. Wir wollen ein bisschen anknüpfen an das, was wir auch gerade im Beitrag gehört haben, nämlich wir wollen über künstliche Intelligenz sprechen. Wie beschäftigt dich denn künstliche Intelligenz in deinem Leben oder auch in deinem Beruf?
Also so beruflich beschäftige ich mich mit künstlicher Intelligenz seit 15 Jahren vielleicht. Wobei jetzt vielleicht nicht im Kern mit künstlicher Intelligenz. Ich habe mich früh angefangen mit unbemannten Systemen, Drohnen im Grenzschutz und im Militär zu beschäftigen. Wir haben zum Beispiel 2013 einen Drohnenforschungsatlas erstellt und geguckt, wo wird denn in der Industrie, aber vor allem auch an deutschen Universitäten, da an unbemannten Flugzeugen geforscht, für welche Anwendungen. Das waren überwiegend zivile Dinge, aber wir haben damals schon eben vermutet, dass es für viele dieser zivilen Drohnen und Forschungsprojekte doch auch bald eine militärische Anwendung geben wird. Ehrlich gesagt, wie schnell das jetzt ging, 2013 war das, jetzt fliegen und bomben die Dinger schon alltäglich, nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Teilen der Welt, hat mich selber überrascht. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem ich mich eben schon länger mit Netzwerken zwischen Politik, Industrie und Wissenschaft beschäftige und was für Formen von Technologie die hervorbringen, eben auch in dem Bereich. Das ist sowas, womit ich mich global oder vor allem Europa, Deutschland schon länger auseinandersetze. Und als das dann sich eben auch mit dem Cyber Valley in Tübingen so ein Netzwerk gebildet hat, wo ja von Anfang an die Absicht war, von der Wissenschaft, von der Forschung schnell in die Anwendung zu kommen. Also bei der ersten Pressemitteilung, dass das Ding gegründet wurde, gab es ja vorher keinen Vorlauf, keine Diskussion. Stand schon, Ziel ist die schnelle Kommerzialisierung neuer Forschungsergebnisse. Das ist ja die Idee dieses Ökosystems, also quasi Geld, auch Risikokapital zu mobilisieren, damit schnell irgendwelche Produkte entstehen. Dann habe ich mich da eben auch wesentlich in die Proteste eingebracht und darin beteiligt, weil ich das eine schlechte Idee fand. Und die waren ja 2 Jahre äußerst aktiv. Das war auch eine fordernde, aber auch lebendige Zeit. Ja.
Zu welcher Zeit, also in welchen Jahren bewegen wir uns da?
Ich glaube, es war Ende 2016, dass diese Forschungskooperation bekannt wurde, und 2017 wurde dann eben auch bekannt, dass Amazon da einsteigen soll. Amazon ist ja ein Plattformunternehmen, was alle möglichen anderen Marktteilnehmer verdrängt, wie man so schön sagt. Und ja, also eigentlich der Inbegriff von einem besonders rücksichtslosen Kapitalismus ist, der sich auch jede Technologie sofort aneignet, um Arbeitskräfte zu ersetzen, aber auch zu entrechten, zu überwachen. Das war dann, glaube ich, bei einigen Leuten das Signal, dass das eine Form von KI-Forschung ist, die da angestrebt wird, industrienah, kapitalnah, und dann mit Amazon als zentralen Player, sonst noch Automobilindustrie, die auch in die Rüstungsindustrie hineinreicht, dass man da was machen muss. Das hat dann also 2017 angefangen, 18, 19, 20 waren dann die Jahre, wo es heiß herging, bis dann eben die Pandemie kam. Die hat uns natürlich, die hat den Protest, es war dann auch die Entscheidung durch, dass Amazon sehr günstig dieses Grundstück kriegt und da bauen kann, da konnte man nichts mehr verhindern. Da haben wir so ein bisschen, das haben wir zum Hauptanliegen gemacht, dieser Proteste. Also da war auch deswegen ein bisschen die Luft raus, aber die Pandemie hat dann auch noch was dazu beigetragen. Waren, glaube ich, auch alle ein bisschen erschöpft.
Welche Protestformen habt ihr da vor allem genutzt? Also wie seid ihr da vorgegangen?
Also das war ja ein relativ loses Bündnis. Die Pandemie hat uns auch deswegen so hart getroffen, weil die Struktur eigentlich immer war, offene Treffen zu machen, wo auch jedes Mal andere Leute kamen. Manche hatten mehr so stadtpolitisch Sorgen, manche haben die Kommerzialisierung der Uni befürchtet und so. Das waren unglaublich spannende Diskussionen, wo eben auch ganz viele Perspektiven mit reinkamen. Und da haben sich ganz unterschiedliche Aktionsformen heraus ergeben. Wir haben sehr viel einfach Informationsarbeit gemacht, weil das ja lange nicht so bekannt war und die ganze Berichterstattung halt von der professionellen Pressearbeit dieses Cyber Valley Verbunds dominiert war. Also man musste da auch mit viel Druck sozusagen die kritischen Informationen durchbringen. Es wurde dann mal dieser Hörsaal im Kupferbau besetzt. Das war, glaube ich, ein ziemlicher Durchbruch. Da war es dann plötzlich in aller Munde und auch, dass es da kritische Perspektiven gibt. Davor wurde schon mal sehr vehement interveniert in so eine Diskussionsveranstaltung auf der Wanne in der Kunsthalle, wo einfach nur Protagonisten und Befürworter dieses Cyber Valleys irgendwie das so schön darstellen sollte und dann auch viel mit Zwischenrufen agiert wurde. Also da hat es ganz schön geknirscht, aber also damit wurde eigentlich der Dissens aufgemacht. Dann die Besetzung, dann viele Informationsveranstaltungen, Infostände und so weiter. Aber das war auch nicht alles alles zentral geplant oder beschlossen. Also ich meine, da sind auch Dinge passiert, da hat natürlich niemand drüber geredet oder so. War breites Spektrum. Also es gab auch Straßentheatergruppe, die dann da Stücke aufgeführt hat, eine größere Demo und einige Kundgebungen. Wir haben eben auch immer begleitet, was im Gemeinderat stattfindet. Auch als der beschlossen hat oder diese Option vergeben hat für den Bosch KI-Forschungscampus, der ja jetzt doch nicht kommt. Da wurde auch viel versprochen und heiße Luft geredet. Da waren wir da dann als die Optionsverlängerung für das Amazon-Forschungszentrum war. Da haben wir immer mit Kundgebungen davor und solche Sachen gemacht. Ja, war wirklich, wirklich viel von Kunst, Politik, Kultur, Aktion, ja.
Was waren denn eigentlich so die Kritikpunkte, warum ihr da überhaupt gegen protestiert habt?
Also ich würde mal sagen, es gab Gemeinsames, da komme ich vielleicht am Schluss dazu, aber auch so drei Haupttriebfedern. Das eine war eben die Kommerzialisierung der Wissenschaft. Also das ist ja im Beitrag auch ein bisschen angesprochen worden. Ich finde auch in dem Ausstellungsheft steht wieder so ganz klar drin, KI-Forschung basiert einfach auf der Fusion von Wissenschaft und Industrie. Wo ich sagen würde, warum muss das so sein? Ist nicht auch eine andere denkbar? Also das war dann was viel aus der Universität von Studierenden, so eine weitere Kommerzialisierung. Dann das andere war Wohnraum stadtpolitisch, das einfach befürchtet wurde. Also da sollen ja jetzt Topverdiener, ne? Und auch also zumindest einer der Präsidenten des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme, der hat ja auch schon mal ein Start-up gegründet, was dann mit mehreren Millionen einen Exit gemacht hat, also an Amazon verkauft wurde. Ne? Und da wurde eben befürchtet, dass jetzt sehr viele Arbeitsplätze im super High-End-Bereich sehr gut bezahlt und dass das eben auch Verdrängungseffekte haben wird auf dem Mietmarkt, aber auch insgesamt Teuerung und solche Sachen. Und das Dritte war die Befürchtung, genau, dass man sich hier einer Industrie ausliefert oder in die Arme wirft, die eben Automobilindustrie ist, die nah an der Rüstungsindustrie ist. Das sind einfach die gleichen Kapital- und Unternehmensstrukturen, die sehr viel auch Anwendungen der KI, gerade im militärischen Bereich oder sowas, befördern. Es sind nicht genau die, also ich glaube, hier findet jetzt erstmal nichts oder wenig militärisch statt. Es gibt da schon Verbindungen. Aber klar, man bildet Leute aus, die unter anderem in diesen Unternehmen, in diesen Technologien arbeiten werden. Genau, und das große Gemeinsame war einfach diesen Forschungs- oder Technologieansatz, sich auch entgegenzustellen. Ich glaube auch, dass man das machen muss. Also Technologie wird einem oft vermittelt als irgendwas, was sowieso kommt und als wären die Entwicklungspfade sozusagen vorbestimmt. Da glauben wir eben nicht dran. Das waren auch unglaublich spannende Diskussionen, sondern wohin die Technologie geht, definiert sich eben durch die Umstände ihrer Erzeugung, also durch die Netzwerke, die da gebildet werden. Und da ist dann vielleicht einfach auch so eine kommunalpolitische Auseinandersetzung halt der Punkt, an dem man ansetzen kann. Also das glaube ich auch nach wie vor. Ich war auch an Kampagne auf politischer Ebene beteiligt gegen die Bewaffnung von Drohnen für die Bundeswehr. Das hat sich ja auch tatsächlich mehrere Jahre verzögert, dadurch, dass es Widerstand gab, vor allem von der SPD. Das ist natürlich eine Ebene, wo man Technologie vielleicht ein bisschen bremsen oder lenken kann. Aber die andere ist eben auch schon in der Forschung. Weil wenn irgendwas mal möglich ist, dann wird es auch irgendwo auf der Welt angewandt werden.
Ja. Mhm. Haben sich diese Befürchtungen, die ihr da hattet, dann letztendlich auch bestätigt teilweise?
Ich glaube, die Universität hat sich stark verändert. Das ist aber ein kontinuierlicher Prozess, der auch schon mit Exzellenzinitiative und Bologna und so angefangen hat. Aber dieses kommerzielle Denken über Universität oder Wissenschaft, mir springt das jeden Tag ins Gesicht eigentlich. Was den Wohnungsmarkt oder so angeht, weiß ich es nicht, kann ich es nicht so einschätzen. Der war schon immer schwierig in Tübingen. Da hat die Pandemie, glaube ich, auch einiges verändert und jetzt auch einfach die Zinspolitik. Aber man merkt schon, dass hier großes Kapital auch unterwegs ist und einfach mal Immobilien kauft und so. Wäre aber vielleicht auch so gewesen. Was die Industriepräsenz und so angeht, es boomt ja jetzt nicht so das Cyber Valley, wie es für sich in Anspruch genommen hat. Das hat sich ja ein großes Vorbild genommen, das Silicon Valley. Also wenn das tatsächlich die Dimensionen noch annehmen sollten, dann haben wir auch die wohnpolitischen Probleme, die es da gibt. Dann haben wir auch in einem anderen Maß die Rüstungsindustrie. Aber es gibt jetzt schon Start-ups, die im Umfeld dieses Ökosystems aufgetaucht sind, die da eben schon enge Verbindungen haben und die auch offen sind, wo man auch sieht, die sind auch offen. Und das ist halt auch das natürliche Problem an diesen Ökosystemen, deren Idee ja ist, dass irgendwer mit einem Start-up an einer Idee tüftelt und dann irgendwann die zwei-, dreistelligen Millionenbeträge kommen. Und dann bestimmen halt die da das Geld reinstecken, wofür es angewendet wird. Und da sind einfach im Bereich der Digitalisierung ganz viele Anwendungen hoch problematisch oder auch was diese Akkus angeht. Das hat jetzt eigentlich so viel mit KI gar nicht zu tun, aber es ist eben auch das gleiche Industrieumfeld. Und da gibt es schon klare Verbindungen auch zu Herstellern von Kampfschiffen, U-Booten, Torpedos, die eben auch Akkus brauchen, ja, Hochleistungsakkus, wie sie da jetzt in Carford entwickelt werden sollen.
Jetzt ist auch schon ein paar Mal der Begriff Cyber Valley gefallen, aber wir haben, glaube ich, noch gar nicht genau drüber gesprochen, was das denn genau ist. Ja. Genau, vielleicht für die, die es nicht wissen, kannst du mal erklären, was denn das Cyber Valley ist?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so leicht, obwohl wir jetzt die ganze Zeit schon davon reden. Im Kern ist es eine Industriekooperation. Das wurde, glaube ich, schon angesprochen in dem Beitrag vorher, zwischen Land, Universität Stuttgart und Tübingen, den Max-Planck-Instituten, also insbesondere dem für intelligente Systeme, das auch in Stuttgart und Tübingen zwei Standorte hat, und dann eben verschiedenen Industriepartnern, wo von Anfang an Daimler, Porsche, Amazon, Bosch ganz zentral, ZF Friedrichshafen. Dabei waren die ja zum Beispiel auch Getriebe für Panzer herstellen und so. Und da, die haben sich auf einen gemeinsamen Forschungstopf, den Cyber Valley Research Fund, und sozusagen gemeinsame Professuren von Industrie, MPIs und Universität geeinigt. Das ist aber eigentlich relativ überschaubar, der formale Teil vom Cyber Valley. Zugleich war eben die Idee, ein Ökosystem zu schaffen, also ganz viel Start-up-Förderung, ganz viel PR. Es geht einfach auch darum, auf sich aufmerksam zu machen, deswegen auch dieser hochtrabende Name, um eben dieses Kapital und die Firmen und auch die Wissenschaftlerinnen, die sowas suchen, anzulocken. Also das Argument, es war ja sehr schwer für die Befürworter Amazon zu verteidigen, die Beteiligung von Amazon. Also es gab ja auch so ganz widersprüchliche Positionierungen im Gemeinderat. Nee, ich finde Amazon auch total unsympathisches Unternehmen. Aber wir brauchen die hier, sonst funktioniert das Cyber Valley nicht, weil Amazon so ein Leuchtturm ist. Weil wenn man hier Amazon Forschungszentrum KI hat, dann kommen halt die besten Köpfe, die wir brauchen. Und ich frage mich, was sind das für beste Köpfe, die nur kommen, wenn man Amazon hier hat. Aber also dadurch entsteht in diesem Ökosystem ganz viel, was eigentlich formal jetzt mit dem Kern, mit dem greifbaren Kern des Cyber Valleys gar nichts zu tun haben. Ist mir auch aufgefallen in dem Beitrag, wo der Tim, der wirklich die Sache durchdringt und überblickt, aber in seiner oder als er die Akteure dargestellt hat, hat er das Alice-Institut genannt, das Tübingen AI Center und weitere Player, die es noch gar nicht gab, die alle erst in diesem Ökosystem entstanden sind und also zumindest in der ursprünglichen Struktur gar nicht eingebunden waren, in der formalen. Aber gut, das weiß ich nicht, das können wir noch länger vertiefen, ohne es abschließend hier abbilden zu können, glaube ich. Da bräuchte man ein riesiges Wimmelbild dafür.
Wie sind denn diese Proteste dann so weitergegangen oder ist es sind die quasi mehr oder weniger komplett versiegt durch die Pandemie?
Ja, ich würde sagen, das ist vorbei, was auch in Ordnung ist. Also wir haben da was versucht, wir haben, glaube ich, auch irgendwie was geschafft, aber jetzt kontinuierlich weiter zu kommentieren oder zu protestieren, würde uns, glaube ich, auch überfordern. Und es würde auch, also es gibt viele Meldungen, die ich in den letzten Wochen, Monaten da im Tagblatt lese, wo ich dachte, oh, da hätten wir früher eine Pressemitteilung dazu rausgegeben. Also auch zum Beispiel, dass Bosch seinen Campus da nicht baut und der Horrimer, diese Streuobstwiese mit historischen Wölbäckern und so, jetzt erstmal noch erhalten bleibt, was, glaube ich, viele Leute, die da oben wohnen, richtig freut. Und dann hat sich das Tagblatt ja auch so ganz enttäuscht und, oh, Bosch hat uns doch versprochen und oh, wieder hat das Cyber Valley nur heiße Luft produziert. Wo ich dachte, nee, da ging es aber von Anfang an drum, das ist das Konzept irgendwie, klotzen, nicht kleckern und dabei die Wahrheit auch mal auf der Strecke lassen. Oder jetzt jüngst gab es ja, war auch Titelgeschichte vom Regionalteil, dass das Land jetzt so Scouts nach USA und Japan schicken sollen, die für die Firmen und Innovationen in Baden-Württemberg werben und da dann wieder Kapital einwerben sollen. Ne? Also das ist einfach so eine Art Industriepolitik, die eben auch auf diese Technologien abzielt und wo man dann schon auch nochmal nachfragen könnte, ach, ist das jetzt der Plan von verantwortungsvollen Umgang mit KI, den wir ja irgendwie haben, wenn wir es in Tübingen machen, da auch noch politisch finanziert und unterstützt so Risikokapital aus den USA und Japan und ich glaube noch Israel einzuwerben. Ja, also es gäbe da schon noch einen Bedarf an kritischer Kommentierung, aber da jetzt irgendwie alltäglich, das war schon anstrengend. Wir sind ja auch viel angegangen worden. Wir hatten da schon auch mächtige Gegner und nicht nur Sympathien auf der Straße. Schon viele, aber ich sag mal so, die Befürworter von KI und Amazon sind auch nicht zimperlich auf ihre Art. Ja. Also da waren auch Leute richtig angefasst.
Es wird ja auch versucht, zumindest ist es in der Ausstellung auch dargestellt, ein bisschen mehr quasi, sag ich mal, öffentliche Überwachung oder nicht Überwachung, aber Untersuchung des Ganzen, was im Cyber Valley so vorgeht, zu machen. Zum Beispiel mit dem, ich glaube, es heißt Public Advisory Board, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ist das was, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine ernsthafte ein ernsthaftes Angebot an die Öffentlichkeit, da mehr Einfluss zu haben oder vielleicht doch eher scheinheilig?
Da bin ich nicht so, da glaube ich nicht so dran. Das hat auch damit zu tun, dass es eben so eine intransparente Struktur ist, wo die Verträge, die den formalen Zusammenhang regeln, die sind ja auch immer noch nicht öffentlich. Das war ja auch eine unserer Kernforderungen. Das finde ich eigentlich ein Riesenskandal, wenn man gleichzeitig immer über Dialog mit der Gesellschaft und so spricht. Und was das ganze Ökosystem, also das, den nicht formalen Teil angeht, lässt sich halt keine Transparenz herstellen. Und da sind auch die Institutionen, die da alle nachträglich geschaffen wurden, die ja alle von Anfang an nicht geplant waren, die werden da auch nicht hilfreich sein. Die Ausstellung selber hingegen, die ist schon so ein Teil davon, quasi Gesellschaft einzubeziehen und auch ein bisschen die Kritik und die Probleme darzustellen und diese Kontroverse, die wir da angestoßen haben, auch weiterzuführen. Also dass da Studierende der Informatik zusammen mit Ethnologinnen diese Ausstellung konzipiert haben und sich ganz offensichtlich, das merkt man der Ausstellung schon an der ich auch Kritik habe, aber ganz offensichtlich ernsthaft auch mit der Kritik auseinandergesetzt haben und der da auch Platz gegeben haben, die in eigenen Worten formuliert haben, was ich gelungen finde, das ist schon was. Aber das ist auch nichts, was durch irgendwelche formalen Strukturen und Advisory Boards und so tatsächlich hergestellt wird, sondern das ist auch noch Ergebnis dieses Drucks und der Auseinandersetzung, glaube ich.
Du hast ja, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi im Rahmen von so einem Begleitprogramm der Ausstellung auch kritische Rundgänge und Führungen gemacht. Kannst du da ein bisschen was genauer drüber erzählen?
Genau, also man hat dem Rahmenprogramm auch ein bisschen angemerkt, dass das Stadtmuseum ganz klar verschiedene Positionen abbilden wollten und da ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die Kritik, weil natürlich Cyber Valley hat professionelle Presseleute und so weiter und Präsentationen und da ist es einfach, jemanden zu kriegen, der eine Veranstaltung, die laden natürlich gern ein und stellen sich da. Und also da war schon die Bemühung da tatsächlich auch einen kritischen Blick in dieses Rahmenprogramm. Da hätte man auch viel mehr machen können jetzt von unserer Seite. Aber wie gesagt, uns gibt es gar nicht mehr so, also so ansprechbar. Und dann habe ich im Rahmenprogramm tatsächlich zwei unterschiedliche Veranstaltungen angeboten. Den kritischen Stadtrundgang über den Technologiepark. Den habe ich auch schon für Studierende, Seminare, auch für Schüler gemacht und auch immer mal wieder im Rahmen, das war auch im Grunde eine Aktionsform des Bündnisses, wo man da einfach dann mal übers Gelände spaziert. Das fange ich meistens an dieser Streuobstwiese Horrimer, wo man erstmal drüber gucken kann und hier soll Bosch bauen, das wird alles voll und hier sollte die Stadtbahn verlaufen und da drüben ist CureVac, das ist ja auch unglaublich spannend. CureVac steht ja auch für genau dieses risikokapitalgetriebene Technologiemodell, kleines Start-up aus der Uni, dann erst so zweistellige Millionenbeträge, dann dreistellige Millionenbeträge und während der Pandemie sind da ja mehrfach neue dreistellige Millionenbeträge reingeflossen und da dann einfach mal mit Leuten darüber davor zu stehen, ne? Und dann eben auch die ganzen Institutionen der Tübingen AI Center, die Max-Planck-Institute mit ihrer jeweiligen Geschichte und Vernetzung und auch die düsteren Ecken, die beide haben. Also da gibt es eben dann schon auch Verbindungen zu Militär und Geheimdiensten, die sind nicht stark. Aber das dann so vor Ort darzustellen, das war eigentlich immer ziemlich gelungen. Jetzt war es bei dem Rahmenprogramm so, dass das Tagblatt es offenbar auch angekündigt hatte. Es war einer der wenigen schönen Sonntage dieses Frühjahr. Und es waren ganz viele Leute auch gerade so aus der Nachbarschaft da. Das waren über 60 Leute. Das war auch wirklich das Maximum. Wenn nochmal 10, 20 mehr gekommen wären, wären die nicht mehr akustisch erreichbar gewesen sozusagen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Da hat man auch gemerkt, dass vieles von der Kritik geteilt wird und auch viel Verständnis hinzukam für dieses Technologiemodell und die Verknüpfung, das Zusammenwachsen von Kapital, Industrie und Wissenschaft, was da einfach baulich sozusagen schon stattfindet. Und es gab auch ein bisschen eine Kontroverse, gerade bei CureVac, weil als ich dann so das Scheitern und ne, dass das halt auch zum Risikokapital oder zu diesem Risikomodell gehört, ganz klar, dass das meiste scheitert. Da haben dann auch ein paar Leute so gelacht, was ich im ersten Moment auch ganz gut fand. Und dann hat ein anderer gesagt, ja, was soll denn jetzt diese Schadenfreude über CureVac? Wenn die einen Impfstoff gekriegt hätten, wären wir ja alle froh so. Und das hat dann auch zum Nachdenken, also so ein bisschen, war auch ein bisschen kontrovers und interaktiv, aber richtig, richtig gut. Das hätte ich auch, also das Stadtmuseum hätte das auch gerne mehrfach angeboten im Rahmenprogramm, aber da sind meine Ressourcen auch einfach, möchte mich nicht für jeden Sonntag verplanen. Und dann hatte ich stattdessen noch eine andere Veranstaltung angeboten, das war so ein Bildvortrag im Stadtmuseum selber, wo ich einfach, das habe ich im Grunde so hobbymäßig jetzt die letzten 2 Jahre gemacht, immer wenn ich in irgendeiner Stadt war, bin ich an die Ränder oder in die Ecken gefahren, wo da gerade Rechenzentren gebaut werden und entstehen. Und auch das Umfeld, das ist ja dann auch oft mit Technologieparks verbunden und die so ein bisschen fotografisch dokumentiert und da einfach Bilder gezeigt, wie so Rechenzentren aussehen und was da auch für Energieverbrauch und Zement und Baudiesel und drin steckt. Also das Projekt heißt Concrete Clouds, Wolken aus Zement, um einfach zu sagen, ja, die Cloud, wo die ganzen Daten wohnen, das ist nicht irgend so was Leichtes, Immaterielles. Das ist auch groß und schwer und verändert unsere Städte gerade ein bisschen. Ja. Da waren aber sehr wenig Leute, aber war trotzdem nett.
Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Musikpause, bevor wir uns dann weiter unterhalten. Wir haben gerade schon über die Ausstellung Cyber and the City im Stadtmuseum Tübingen gesprochen, auch über die Proteste, die es gegen das Cyber Valley gibt und was das Cyber Valley überhaupt ist. Genau, und ich hätte jetzt noch die Frage, welchen Einfluss hat denn die Tübinger KI-Forschung, die ja schon den Anspruch hat, oder Cyber Valley den Anspruch hat, irgendwie sehr maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt zu sein von KI. Welchen Einfluss hat die Tübinger oder auch Stuttgarter KI-Forschung denn überhaupt jetzt national oder vielleicht sogar international gesehen?
Das kann ich ganz schwer einschätzen. Was ich auf jeden Fall weiß oder sagen kann, ist, dass Informatikerinnen, die ich in anderen Teilen der Republik kenne, oder auch in anderen Ländern da noch nichts davon gehört haben. Also dieses absolute Gravitationszentrum Europas, größter Forschungszusammenhang und so, der da regelmäßig nach außen kommuniziert wird, ich glaube, das ist es so nicht. Auf der anderen Seite ist ja das ALICE so ein Aufbau von einem europäischen, vor allem deutsch-französischen Netzwerk von KI-Forschungsinstitutionen, also so mit verschiedenen Standorten oder Stützpunkten. Und wie da jetzt das Tübinger Gewicht ist oder welchen Einfluss Netzwerke, die sich hier bilden und über das Max-Planck-Institut so in Zukunft haben werden, also da ist, glaube ich, vieles auch noch in der Anbahnung. Und da hängt auch einfach vieles von Konjunkturen ab. Also wäre die Konjunktur ein bisschen anders verlaufen, hätte Bosch da halt doch seinen Campus gebaut. Und wenn jetzt eine kleine Krise oder eine große Krise kommt, dann wird sich's auch ganz anders entwickeln. Aber so, also das ganz große Leuchtturm, als den sich's gerne darstellt, ist es glücklicherweise nicht. Und ich finde auch die Präsenz internationaler, namhafter Firmen hat jetzt auch noch nicht so drastisch zugenommen in Tübingen und Umgebung, wobei das unter Umständen auch schleichende Prozesse sind, weil das Cyber Valley ist ja zwischen Stuttgart und Tübingen, ne? Also wenn da jetzt irgendwo im Industriegebiet Bempfling eine neue Werkshalle oder sowas entsteht, dann kriegt man das ja vielleicht auch nicht gleich mit. So.
Gibt es denn noch andere Standorte in Deutschland, wo es sowas Ähnliches wie ein Cyber Valley gibt? Oder?
Ja, ganz viel. Mhm. Das ist also so, dass man jetzt irgendwie Technologieparks und solche Ökosysteme aufmachen. Da gibt es in Berlin gleich mehrere davon. Da gibt es ja auch den Amazon Tower. Und Google hat ja da versucht, seinen Campus, der wurde ja verhindert durch Proteste, von denen wir auch inspiriert waren. Aber es gibt auch andere Städte in der Größenordnung. Also es gibt im Saarland so ein Cluster, der, glaube ich, noch viel mit Gesundheitsthemen macht, aber auch mit Industriebeteiligung auch nicht ganz einfach. Und ja, in München Bayern hat eine eigene KI-Initiative, da gab es dann auch einen kleinen Wettlauf. Also wer steckt mehr Geld rein, Baden-Württemberg und Bayern? Bayern ist es so ein bisschen dezentraler, da ist dann auch noch Augsburg, Nürnberg, Fürth und so beteiligt, München. Ja, also das ist auch einfach so ein bisschen Teil von Industriepolitik, Stadtmarketing gegenüber irgendwelchen Playern, die man anlocken will. Das ist jetzt auch nicht so einzigartig. Insgesamt ist es halt in einem Bereich, wo unglaublich viel Geld umgesetzt und reingesteckt wird und wo auch insgesamt viel passieren wird und ja auch passiert. Ne? Also, dass diese Entwicklung uns womöglich über den Kopf wächst, das gab ja auch jetzt erst vor 2 oder 3 Wochen, wo diesen Aufruf, wo sogar Elon Musk irgendwie, der ist ja eigentlich der Disruptor, schlechthin gesagt hat, wir brauchen jetzt mal ein Moratorium auf eine gewisse Form von KI-Entwicklung, damit ich wieder mithalten kann. Damit wir da die Kontrolle nicht verlieren. da passiert gerade viel in vielen Bereichen, also alltäglich über Social Media, weil wird bald nicht mehr wissen, ob ein Video echt ist oder nicht echt und ob der Artikel wirklich von den Menschen geschrieben wurde oder nicht. Vielleicht an Rechtschreibfehlern, dass es doch ein Mensch war. Und womit ich mich halt befasse, aber was glaube ich auch gerade wirklich ein großer Wendepunkt ist, ist eben dieser große Krieg in der Ukraine, wo auch ganz viel neue Technologien wirklich schnell und experimentell zur Anwendung kommt, weil da geht es jetzt einfach um Sieg oder Niederlage, um Menschenleben und da wird alles ausprobiert, was ohne Krieg halt schon langsamer ausprobiert wurde und überwachter und regulierter. Also das ist auch eine Binsenweisheit, aber Krieg ist unglaublicher Beschleuniger für technologische Entwicklung immer, weil man da wird halt auch mal gemacht. Also ist ja auch nicht so weit weg von Tübingen in Haigerloch, der kleine komische Bunker, wo Werner Heisenberg und sein Team da irgendwie bis in die letzten Kriegstage irgendwie versucht haben, das Atom zu spalten oder eine Kettenreaktion zu kontrollieren. Ja, das in solchen Phasen wird halt viel ausprobiert und gemacht, einfach mal.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt, da würde ich gerne auch ein bisschen drüber reden. Das ist ja auch eins deiner Themengebiete, die Digitalisierung der Bundeswehr. Ja. Wie wird dort denn KI angewendet?
Also natürlich auf ganz unterschiedliche Arten. Es gab ja auch schon viele KI-Konjunkturen, also wo immer riesige Versprechen mit einer bestimmten Technologie verbunden war, die man heute gar nicht mehr als KI bezeichnen würde. Also vieles in der Logistik, Optimierungsprobleme oder so, also Software, die auch in Unternehmen viel zur Anwendung kommt, natürlich in Ausbildung, Simulationsumgebung, erweiterte Realität, Luftabwehr und Suchköpfe für Marschflugkörper und sowas machen auch was man früher KI bezeichnet hat. Was jetzt gerade, glaube ich, der große Umbruch ist und weshalb ich dieses Mal auch wirklich glaube, dass der Alarmismus, der früher ein bisschen verfrüht war oder wo man sich, glaube ich, auf die Industrieversprechen die zu ernst genommen hat, ist, dass jetzt eben diese Digitalisierung tatsächlich durchgezogen wird, insofern, dass der einzelne Soldat, die einzelne Soldatin, das Gefechtsfahrzeug, das Hauptquartier, das Kampfflugzeug, das Schiff tatsächlich sozusagen über eine eigene Cloud einen Informationsverbund, heißt es dann beim Militär, bilden und da tatsächlich in Echtzeit eben ihre Daten austauschen. Und da wird an verschiedenen Stellen tatsächlich gerade KI, auch so die aktuelle KI mit maschinellem Lernen, implementiert. Also das einzelne Gefechtsfahrzeug soll die Mannschaft entlasten, die soll auch kleiner werden durch die Zielerkennung und Klassifizierung und macht dann Entscheidungsvorschläge. Aber zugleich ist das einzelne Fahrzeug sozusagen mit allen anderen Fahrzeugen und Satelliten und Kampfflugzeugen verbunden. Oder also auf dem Schritt sind wir gerade hin, wo dann sozusagen auch ein gemeinsames Umweltbewusstsein, also eine gemeinsame künstliche Wahrnehmung der Gesamtgefechtslage, auf der dann Handlungsempfehlungen und auch autonome Systeme gesteuert werden sollen. Also es gibt gerade mehrere Projekte. Das eine ist auf kleinster Ebene für Spezialkräfte. Das ist die Erzeugung eines gläsernen Gefechtsfeldes. Da ist dann die Idee, dass im Grunde so Drohnen, wie man sie auch aus dem Baumarkt kennt, also im Schwarm sozusagen eine Stadt oder ein Stadtviertel abbilden, also da aufsteigen, sich selbst koordinieren, dass die sozusagen alles abbilden können und dann in dieser Gefechtswolke, also Combat Cloud heißt das, was da diese Informationsverbünde, dann eigenständig eigene und feindliche Kräfte identifizieren und Handlungsvorschläge geben, wer jetzt auf wen schießen soll, auch auf der Grundlage von Deckung, Sichtlinie, Munitionsbestand und solche Sachen. Und das ist ja eben so eine Spitze für die Spezialkräfte, so ein kleines Projekt, aber es gibt ein längerfristiges Projekt, das ist Digitalisierung landbasierter Operationen, wo eben bis zu 250.000 Soldatinnen und 25.000 Gefechtsfahrzeuge miteinander vernetzt werden sollen und so ein Informationsverbund, so eine Combat Cloud bilden. Und dann ein anderes großes Projekt ist ja dieses Future Combat Air System, das größte und teuerste Rüstungsprojekt, das es jemals gab in Europa. Soll eben dieses Kampfjet der nächsten Generation sein, Tornado und Eurofighter ablösen. Aber dieses Kampfjet soll, dieses eine bemannte Kampfjet jeweils, soll in einem Verbund wirken mit sogenannten Remote Carriers, also Schwärmen unterschiedlicher unbemannter Systeme, wo dann eben eine einzelne Person, die natürlich mit ganz vielen anderen noch vernetzt ist, aber sozusagen im Schwarm mit unbemannten Systemen agiert. Diese Schwarmsteuerung, das wird gerade sehr viel, das steht auch vor dem Durchbruch. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass da viele Sachen in der Ukraine jetzt schon alltäglich zur Anwendung kommen. In deutschen oder in den europäischen Projekten, ja, eigentlich international, ist das Begriff Manned, Unmanned Teaming. Das sind schon Dinge, die gerade richtig implementiert werden an ganz vielen Stellen, weil eben durch die Digitalisierung, durch die Schaffung gemeinsamer Informationsverbünde tatsächlich die Grundlagen dafür geschaffen sind. Da träumt das Militär seit Jahrzehnten davon. Und diese Horrorvision, dass da alles in Echtzeit überwacht und vernetzt und da eine KI dann wie eine Spinne im Netz sitzt und sagt, jetzt hier das oder das. Also die Hoffnung, militärische Hoffnung und die Horrorvision, glaube ich, für uns Zivilistinnen, die gibt es schon lang, aber durch diese Digitalisierung, die Schaffung von Informationsverbünden und andere Entwicklungen steht das jetzt, glaube ich, tatsächlich vor, passiert einfach gerade. Mhm. Also es gab auch, da wird jetzt die Tage auch ein Beitrag von mir erscheinen, vor 2 Wochen eine relativ unbeachtete Messe von einem ziemlich unbekannten Verband, AFCEA heißt das, Anwenderforum, Computer, Elektronik und so weiter, ganz sperriger Name. Und das ist schon spektakulär, was da für Produkte, fertige Produkte vorgestellt werden. Und das sind auch alles die Unternehmen, die auch in diese großen Rüstungsprojekte, die ich jetzt angesprochen habe, FCAS, gläsernes Gefechtsfeld, Digitalisierung landbasierter Operationen. Es ist schon eine Sprache, ne? Ja. Schalten die Leute jetzt wahrscheinlich langsam ab. Aber also das sind wirklich die Unternehmen, die da eingebunden sind und die da wirklich fertige Produkte mehr oder weniger präsentiert haben. Das ist schon, da passiert gerade viel. Ja. Finde ich auch viel wichtiger, darauf zu gucken, was es da so an Einzelkomponenten gibt, die miteinander vernetzt werden, als immer diese Diskussion, kommt irgendwann die Super-KI oder so. Die finde ich relativ langweilig eigentlich, weil alle sagen, wir wissen es nicht und vor allem nicht wann. Und dann lähmt es vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Und vieles passiert gerade schon dezentral sozusagen.
Ich habe mich gerade auch noch gefragt, du hast ja dieses Beispiel mit den Drohnen genannt, die sich automatisch in einem Schwarm zusammentun. Das ist natürlich eindeutig eine KI, aber ab wann spricht man, ist eigentlich eine KI, also spricht man bei einer KI von einer KI? Also ist ein, sagen wir mal, ein automatischer Suchkopf, der automatisch auf sein Ziel zufliegt, auch schon eine KI? Oder ab wann ist eine KI eine KI?
Ja, das fällt mir auch total schwierig, vor allem über die Zeit. Ja. Also in den 70er Jahren hätte man so einen Marschflugkörper mit einem Wärmesuchkopf, hätte man auch schon als, also hat man auch gern als KI verkauft. Im Moment haben wir eher die Tendenz, dass KI eigentlich nur maschinelles Lernen drunter verstanden wird. obwohl ich es jetzt überwiegend anders verwendet, man muss auch fragen, wie, ob man jetzt bei einer Drohne, die halt eigenständig ins Zielgebiet fliegt und da Objekte detektiert und zurückfunkt, ob man da unbedingt von der KI sprechen muss oder kann. Also ein bisschen anders, als ich es jetzt verwendet habe. Da kann ich auch nochmal kritisch drüber nachdenken. Finde ich das eine sozusagen technische Definition von KI vielleicht gar nicht die richtige ist, sondern dass man so eigentlich den Diskurs, oder es gibt also eine sehr interessante Autorin, die hat den Atlas of AI rausgebracht, die sagt, KI ist einfach sozusagen ein Konglomerat industrieller, politischer, auch kultureller Faktoren. Also jetzt sind das immer wieder bei den Netzwerken, die ich vorher angesprochen habe, dass es eigentlich die Netzwerke sind, die dann irgendwo ein KI-Etikett draufkleben, auch um damit Aufmerksamkeit zu machen. Also das ist ein ganz guter Hinweis, den ich da mal so zurücknehme, dass man sich da auch ein bisschen, unvorsichtig mit so einem Begriff umgehe, der schon auch relativ leer oder unklar ist an vielen Punkten.
Ja. So, wir sind jetzt fast schon am Ende. Haben wir noch eine Abschlussfrage? Ich denke, 2 Minuten haben wir vielleicht noch, da müssen wir langsam zum Ende kommen, weil ein Lied spielen wir nämlich noch.
Genau, das ist wahrscheinlich irgendwie... Jede Frage würde wahrscheinlich länger als 2 Minuten zur Beantwortung brauchen.
Vor allem bei mir, ja.
genau.
Vielleicht so als Abschlussfrage noch vielleicht, wo kann KI denn gut sein und helfen, aber welche Gefahren siehst du darin vielleicht auch?
Oh, das ist eine Frage, die kann man ganz kurz beantworten. Nee, also... Sicherlich kann uns die total viel abnehmen in Zukunft, aber die Frage ist halt, wie wir sie bauen, ob die dann auch allen gehören, ob die Daten allen gehören, mit denen die trainiert wird, und ob wir die Strukturen durchschauen. Also ne, wir durchschauen nicht mal wirklich die Strukturen von diesem Cyber Valley hier auf dem Berg in Tübingen, obwohl wir uns, also ich mich da seit Jahren das muss irgendwie transparent, klar und in öffentlicher Hand und so ablaufen, und wir müssen verstehen, was da passiert, mit von wem, mit welchen Daten, auf welchen Infrastrukturen gemacht wird. Und da sollte man sich viel Gedanken drüber machen, wie wir eigentlich die Rahmenbedingungen schaffen, um eine gute KI zu machen, und nicht einfach mal, yeah, Amazon, Leuchtturm, disruptiv, geil.
Ja.
Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, danke schön.